Guten Abend, herzlich willkommen zum letzten Kepler-Salon unter dem Träger Linz 09. Sehr herzlich willkommen. Heute haben wir ein interessantes Thema, nämlich der Sturz in ein schwarzes Loch. Und zu Gast habe ich eine sehr junge Wissenschaftlerin aus Wien, Cornelia Faustmann, die an der Uni Wien studierte und auch arbeitet noch. Cornelia Faustmann war bereits als 10-Jährige, ist sie eigentlich, hat das Interesse begonnen für die schwarzen Löcher, wurde dann später auch von ihren Eltern gefördert, hat zuerst populärwissenschaftliche Bücher über schwarze Löcher gelesen, später auch Fachbücher und ist so immer mehr und mehr in dieses Gebiet eigentlich reingekommen und hat als 17-jährige Schülerin eine Fachbereichsarbeit über schwarze Löcher verfasst, die von der Österreichisch-Physikalischen Gesellschaft und der Österreichischen Gesellschaft für Astronomie und Astrophysik prämiert wurde und ihr den Ruf eines Wunderkindes der Physik einbrachte. Mit 21 Jahren verfasste sie zusammen mit dem weltberühmten Physiker Walter Thiering das Buch Einstein entformelt, das auf ein großes Medienecho stieß. Mit 22 Jahren, also ein Jahr später, schrieb sie das Buch Schwarze Löcher, das Sie auch da vorne finden und später auch anschauen können, rätselhafte Phänomene im Weltall. Cornelia Faustmann studierte klassische Philologie, Latein und Astronomie an der Universität Wien. 2006 erweiterte sie ihr Studium auf alte Geschichte und Altertumskunde. 2008 schloss sie ihr Studium der klassischen Philologie mit Auszeichnung ab und arbeitet derzeit an ihrer Dissertation. In den Jahren 2007 bis 2008 arbeitete sie als Tutorin am Institut für klassische Philologie, Mittel- und Neulatein der Universität Wien. 2009 erhielt sie ein Forschungsstipendium an der Universität Wien. Seit August 2009 ist sie Projektmitarbeiterin am Institut für Alte Geschichte, Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik der Universität Wien. Wir heißen Sie recht herzlich willkommen. Danke, dass Sie die Zeit gefunden haben. Wir, das Kepler-Salon-Team, dachten, wir fangen mit einem älteren und Herrn an, nämlich den Rudolf Taschen, und enden mit einer sehr jungen Wissenschaftlerin, die auch gleichzeitig ein Zeichen setzt, wohin diese ganze Wissenschaft auch tendiert, und sind einfach sehr begeistert von all dem, was Cornelia Faustmann bisher geleistet hat, und würde gerne das Wort übergeben und mehr erfahren über die schwarzen Löcher und diese Phänomene, die es da zu erzählen gibt. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Vielen Dank für die netten einführenden Worte und für die Einladung, dass ich hier vortragen darf. Sehr geehrte Damen und Herren, das hier, schauen Sie auf die Leinwand, würden Sie sehen, wenn Sie sich als Astronaut einem schwarzen Loch annähern würden, immer näher zu diesem kommen würden, in weiterer Folge dessen Grenze überschreiten würden und schlussendlich von dem schwarzen Loch verschluckt werden würden. Aber Sie brauchen jetzt keinerlei Angst haben, dass Ihnen so ein Szenario tatsächlich zuteil werden könnte. Denn die schwarzen Löcher sind in wirklich astronomisch hohen Dimensionen von uns entfernt. Also das heißt, große schwarze Löcher, bei denen eine Gefahr von ihnen ausgehen könnte, dass wir von ihnen verschluckt werden könnten. Also wir auf unserer Erde hier sind sicher. Nichtsdestotrotz möchte ich Sie jetzt entführen auf eine fiktive und hypothetische Reise und einen Sturz in ein schwarzes Loch. Zunächst zur Einführung. Was sind schwarze Löcher eigentlich? Schwarze Löcher kommen dadurch zustande, dass ein sehr massereicher Stern am Ende seines Lebens kollabiert. Es kommt zu einer riesengroßen Explosion und der Rest des Sternkörpers, der übrig bleibt, fällt immer weiter und weiter und weiter in sich zusammen, unaufhaltsam. Und so entsteht ein schwarzes Loch. Nämlich schließlich erreicht die Fluchtgeschwindigkeit den Wert der Lichtgeschwindigkeit. Also die Fluchtgeschwindigkeit ist jene Geschwindigkeit, die ein Objekt benötigt, um der Schwerkraft eines Himmelskörpers oder eines anderen Objekts zu entkommen. Und wenn die Fluchtgeschwindigkeit den Wert der Lichtgeschwindigkeit erreicht hat, dann kann von diesem Objekt nicht einmal mehr Licht nach außen dringen. Also es ist tatsächlich und wahrlich schwarz. daher auch der Name, schwarzes Loch. Und die Gravitation von diesen Objekten, von den schwarzen Löchern, ist dermaßen groß, dass von ihnen alles angezogen wird, ja sogar das Licht. Und Licht, das in den schwarzen Löchern zu nahe kommt, dringt eben auch in diese ein. Schwarze Löcher sind durch den Ereignishorizont und den Schwarzschildradius definiert, beziehungsweise geben diese beiden Komponenten die Grenze des schwarzen Lochs an. Also der Ereignishorizont, den kann man sich als Kugel vorstellen, mit dem Radius des Schwarzschildradius. Sie sehen das hier auf dieser Grafik. Der weiße Pfeil gibt den Radius, den Schwarzschildradius an, der im Übrigen nach dem deutschen Astronomen Karl Schwarzschild benannt ist. Dieser schwarze Kugeloberfläche ist der Ereignishorizont. Das ist eine mathematisch-physikalisch definierte Grenzfläche bzw. Grenze des schwarzen Lochs. Wohlgemerkt ist der Ereignishorizont keine Oberfläche des schwarzen Lochs, also keinerlei Membran oder dergleichen, sondern eine rein mathematisch definierte Grenze, wie ich gerade gesagt habe. Ja, der Mittelpunkt des schwarzen Lochs ist die Singularität. Also das ist praktisch der Rest des Sternkörpers, der immer weiter und weiter in sich zusammengefallen ist. Ja, des Weiteren sind schwarze Löcher, und zwar alle schwarzen Löcher unseres Universums, durch eine Rotation charakterisiert. Also wir haben in unserem Kosmos kein schwarzes Loch beobachtet, oder besser gesagt nachgewiesen, das nicht rotiert. Und für rotierende schwarze Löcher ergibt sich ein etwas anderer Aufbau, wie Sie auf dem zweiten grafischen Bild hier unten oder der grafischen Veranschaulichung sehen können. Wichtig dabei ist nur die Ergosphäre bzw. die Ergoregion. Das ist nämlich der Bereich, ab dem jegliche Objekte von der Rotation des schwarzen Lochs erfasst werden. Also wenn Sie sich jetzt als Astronaut zu dem schwarzen Loch hinbegeben und Sie überschreiten die Ergosphäre, dann würden Sie unweigerlich einfach mit der Rotation des schwarzen Lochs mitgehen. Wobei von der Ergosphäre oder der Ergoregion, besser gesagt, nach außen hin wieder eine Rückkehr möglich ist, da ja die eigentliche Grenze des schwarzen Lochs der Ereignishorizont ist. Ab dem beginnt, wie gesagt, das schwarze Loch selbst, davor noch nicht. Gut, so viel als Vorausbemerkungen zum grundlegenden Verständnis. Nun begeben wir uns aber in unser Raumschiff und starten in Richtung schwarzes Loch. Was würde uns passieren? Ja, stellen wir uns vor, wir kommen jetzt näher und näher an das schwarze Loch heran, wenn wir es einmal entdeckt haben, und wollen jetzt möglichst viele Erfahrungen oder möglichst viele wissenschaftliche Beobachtungen machen, bevor wir schließlich in dem schwarzen Loch verschlungen werden. Gut, also zunächst würden wir bei der Annäherung an das schwarze Loch einen bestimmten Effekt beobachten oder besser gesagt auch an unserem eigenen Körper miterleben, nämlich den sogenannten Gezeiteneffekt. Der kommt durch die Gravitationskraft zustande, also vom Prinzip her gilt das Gleiche wie auf der Erde, nämlich folgendes: dass, wenn ich hier so sitze oder auch wenn ich stehen würde, auf meine Füße eine größere Gravitationskraft wirkt als auf meinen Kopf. Und zwar rein aus dem Grund, weil die Füße näher beim Gravitationsmittelpunkt sind als der Kopf. Und der gleiche Effekt kommt bei schwarzen Löchern signifikant zum Tragen. Nämlich deswegen, weil ja die Gravitation bei schwarzen Löchern dermaßen riesig ist, wie ich zu Beginn ja schon gesagt habe. Ja, was passiert uns nun? Sie sehen es hier auf dem linken Bild, der sogenannte Spaghettifizierungseffekt tritt ein. Das heißt, je näher wir dem schwarzen Loch kommen, umso mehr wird unser Körper wie eine Spaghetti in die Länge gezogen. Eben aufgrund dieses Gezeiteneffekts. Ja, im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, wie Sie richtig sagen, ouch. Das geht nicht angenehm für uns aus, aber zuerst einmal langsam. Wir befinden uns noch in relativ weiter Entfernung von dem schwarzen Loch weg. Also nehmen wir an, wir haben da jetzt ein schwarzes Loch gefunden, das eine Masse von 10 Sonnenmassen hat. Da würden wir den Gezeiteneffekt in einer Entfernung von 15.000 Kilometern spüren. ja, das sieht das Schwarze Loch. Dann in weiterer Folge, rein nach Simulationen, immer größer aus, je näher wir ihm kommen, wird dieser große schwarze Fleck fortlaufend größer. Jedenfalls, was den Spaghettifizierungseffekt betrifft, spätestens in einer Entfernung von 3000 Kilometern von unserem schwarzen Loch hätte der Gezeiteneffekt wirklich fatale Auswirkungen. Denn da würden nun Kräfte mit 15 G auf uns wirken und da wird es dann wirklich heißen, ouch. Nämlich, das ist dann nicht mehr zu überleben. Das heißt also, wir würden einfach auseinandergerissen werden, weil wir der Dehnung durch die Gravitation oder durch den Gezeiteneffekt nicht mehr standhalten könnten. Ja, und leider Gottes würden wir bei diesem Szenario nicht gerade sehr weit kommen. Denn bei unserem Beispiel mit dem schwarzen Loch von 10 Sonnenmassen würde der Spaghettifizierungseffekt seine signifikantesten Auswirkungen bereits vor der Grenze des schwarzen Lochs, also vor dem Ereignishorizont, ausüben. Ja, gibt es aber vielleicht doch eine Möglichkeit für uns, dass wir den Ereignishorizont überschreiten könnten und wirklich in das schwarze Loch hineingelangen könnten? Die Antwort lautet, der Theorie nach wohlgemerkt, ja. Und zwar bei sehr massereichen schwarzen Löchern. Denn bei diesen sind die Gezeitenkräfte geringer. Das heißt also, wir würden nicht wie eine Spaghetti gedehnt, also gedehnt werden würden wir schon, aber nicht dermaßen fatal, dass es uns im Endeffekt dann auseinanderreißen würde. Sondern der Gezeiteneffekt ist nicht so stark und wir könnten weiter zum schwarzen Loch und schließlich in dieses hinein vordringen und dabei noch einige äußerst bizarre Erlebnisse haben. Und eines dieser Erlebnisse wäre, dass wir uns in einem bestimmten Abstand vom schwarzen Loch selbst sehen könnten. Und zwar im Bereich oder in einer Entfernung von 1,5 Schwarzschildradien vom schwarzen Loch. Das ist der Bereich der sogenannten Photonensphäre. Und Sie sehen es hier auf dem linken Bild grafisch veranschaulicht, wie dieser Effekt zustande kommt, dass wir uns selbst von hinten beobachten könnten. Nämlich dadurch, dass in dem Bereich der Photonensphäre das Licht für eine gewisse kurze Zeit lang auf einer stabilen Bahn um das schwarze Loch herum bleiben kann. Also dadurch wird das Licht stabil um das schwarze Loch herum abgelenkt und durch die Lichtablenkung kommt eben der Effekt zustande, dass wir uns selbst von hinten sehen könnten. Allerdings kommen dann die Photonen natürlich wieder aus ihrer Bahn. Das heißt, sie bleiben nicht ewig lang stabil im Bereich der Photonensphäre bestehen. Gut, nun, was würden wir weiterhin erleben? Ja, zunächst oder in weiterer Folge würden wir den Ereignishorizont überschreiten. Dabei würden wir eigentlich nichts bemerken. Also das wäre sehr unspektakulär, eben rein aufgrund der Tatsache, dass der Ereignishorizont ja keine Oberfläche oder keine Membran oder dergleichen des schwarzen Lochs ist. Also wir würden einfach, wie gehabt, in das schwarze Loch weiter hineinfallen. Und dabei würde sich dann in weiterer Folge das Licht, das von außen vom Universum zu uns dringt, auf immer einem immer fortlaufend kleiner werdenden Fleck oder Kreis sammeln, je weiter wir eben in das schwarze Loch hinein vordringen. Das haben Sie auch hier auf dem ganz rechten Bildabschnitt zu sehen. Das sind eben die verschiedenen Bereiche oder die verschiedenen Entfernungen, besser gesagt, vom schwarzen Loch, wie wir das erleben würden, wenn wir einen Blick aus unserem Raumschiff werfen würden. Gut, nun sind wir in dem schwarzen Loch. Spätestens beim Zusammentreffen mit der Singularität wäre dann Endstation unserer Reise, weil die Singularität ist ein Punkt, an dem Raum und Zeit enden und an der Singularität sind unsere physikalischen Gesetze nicht mehr aussagekräftig. Also das wäre dann das Ende unserer Reise. Ja, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass man durch ein schwarzes Loch hindurchreisen könnte und irgendwo anders wieder ankommen könnte, möglicherweise in einem anderen Universum oder sogar in einer anderen Zeit? Rein der Theorie nach würde es da schon eine Möglichkeit geben, nämlich durch sogenannte Wurmlöcher. Das sind Verbindungen von zwei schwarzen Löchern, beziehungsweise von einem schwarzen Loch und von einem Gegenstück eines schwarzen Lochs, einem weißen Loch. Aber allerdings sind diese Überlegungen im Zusammenhang mit den Wurmlöchern, soweit es aussieht, reine Spielereien in der Mathematik bzw. der Physik und vor allem auch in der Science Fiction, wo schwarze Löcher und Wurmlöcher ja gang und gäbe sind. So wurde bereits in einem Bericht oder in einer Kurzgeschichte von Peter Worth in dem Zeitschriftenband Amazing Stories zum ersten Mal der Begriff Wurmloch verwendet. Ja, oder auch in der Filmindustrie sind Wurmlöcher schon seit längerem, seit den 1950er Jahren ungefähr, gang und gäbe und äußerst präsent, so zum Beispiel im Film The Black Hole mit Maximilian Schell, wo Sie hier das Titelbild rechts sehen. Und natürlich in der Fernsehserie Star Trek. Vor allem Deep Space Nine kommt ohne das Wurmloch absolut nicht aus. Ja, aber Wurmlöcher sind nicht nur reine Spekulationen und nette Gedankenspielereien von Künstlern, Science-Fiction-Autoren, Drehbuchautoren, wie auch immer, sondern auf einer gewissen mathematisch-physikalischen Basis stehen sie schon. Nämlich die Idee der Wurmlöcher wurde im Jahr 1935 auch in Fachkreisen populär, nämlich mit einem Artikel von Albert Einstein und Nathan Rosen, bei dem sie aus Berechnungen aus den Einsteinschen Feldgleichungen herausbekamen, dass die Möglichkeit besteht, eine Brücke zwischen zwei schwarzen Löchern herzustellen, nämlich eine sogenannte Einstein-Rosen-Brücke. Und das würde dann eben auf das Konzept der Wurmlöcher hinauslaufen. Ja, Wurmlöcher, wenn es sie denn gäbe, hätten natürlich den angenehmen Nebeneffekt, dass sie eine Abkürzung durch unser Universum oder besser gesagt in unserem Universum darstellen würden. Das heißt also, wenn Sie auf dieses untere Bild schauen, dann können Sie sich diese Fläche hier als unser Universum vorstellen. Und wenn Sie von dem Punkt da oben hier zu dem Punkt nach unten gelangen wollen, dann müssten Sie natürlich, hier herumfliegen mit Ihrem Raumschiff. Wenn es aber ein Wurmloch gäbe, dann könnten Sie eine Abkürzung nehmen, und zwar direkt durch den Tunnel, von oben nach unten in direkter Verbindung. Es wäre natürlich praktisch, aber rein hypothetisch. Und die Möglichkeiten, ein Wurmloch überhaupt zu erzeugen und stabil offen zu halten und dann tatsächlich auch passieren zu können, die sind ein Ding der äußersten Unwahrscheinlichkeit. Ja, theoretisch gibt es schon auch Überlegungen dazu. Die kann man sich auch gut mit sogenannten Penrose-Diagrammen veranschaulichen. Links der Fall beim Sturz in ein schwarzes Loch, bei einem nicht rotierenden schwarzen Loch, und rechts ist dann aufgelistet oder besser gesagt grafisch veranschaulicht die Möglichkeit des Passierens eines schwarzen Lochs oder Wurmlochs von unserem Universum in ein Paralleluniversum. Also das hat sich Roger Penrose, der diese Diagramme entwickelt hat, aufgestellt. Gut, nun aber so viel zu Spekulationen. Schwarze Löcher sind in der heutigen Wissenschaft eigentlich mehr oder weniger unumstritten, dass es sie tatsächlich in dieser Form gibt. Bei Wurmlöchern sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Wobei natürlich bei den Wurmlöchern dann auch bestimmte Paradoxe zum Tragen kommen, wenn man bedenkt, dass man da eventuell möglicherweise eine Reise in die Vergangenheit unternehmen könnte. Aber ja, schwarze Löcher wissen wir, oder solche Objekte wie die schwarzen Löcher, die gibt es in unserem Universum. Und abschließend habe ich noch einen Ausblick für Sie, welche fatalen Auswirkungen schwarze Löcher auch auf unser Alltagsleben haben könnten. Also wenn Sie das linke Bild beachten, dann nehmen Sie sich in Acht und bewahren Sie ja Ihre Bürogegenstände gut auf, weil sogar ein Bild von einem schwarzen Loch kann durchaus Büroklammern verschlucken, wenn man der Stellungnahme des werten Herrn hier glaubt. Genau, ja, da muss man auf jede Büroklammer erpicht sein, weil man ja nicht wissen kann, dass man noch einen Cent bekommt oder vielleicht keinen Cent mehr bekommt, um sich weiteren Bürobedarf zu leisten. Also Finanzen optimieren. Gut, ja, zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass die Forschungsgeschichte auch der schwarzen Löcher eine sehr bewegte war, weil zu Beginn konnten oder wollten die Wissenschaftler nicht akzeptieren, dass wirklich so ein großes Objekt wie ein gesamter Stern immer weiter in sich zusammenfällt und praktisch zu einem Nichts wird. Das war für das Verständnis ein wirklich großes Problem. Heute hat sich allerdings gezeigt, dass schwarze Löcher überall und in allen Größen existieren. Ja, und auch in der Milchstraße gibt es übrigens ein Exemplar, das sich Sagittarius A Stern nennt. Ja, die schwarzen Löcher können uns zudem bedeutende Aufschlüsse über die Vergangenheit des Universums, die Entstehung von Galaxien und vielleicht sogar über weitere Entwicklungen geben. Und auch wenn einige Wissenschaftler ihre Möglichkeiten bescheiden sehen, wie zum Beispiel Professor Klaus Werner, den ich an dieser Stelle zitieren möchte, er meinte, ich glaube, wir können schwarze Löcher zwar mit Formeln beschreiben, aber als Menschen niemals wirklich begreifen. Vielleicht sind wir dafür auch einfach nicht intelligent genug. So ist doch gerade dieser Ausspruch von Klaus Werner ein Ansporn für mich und auch andere Kollegen und Wissenschaftler, dass wir uns weiterhin mit den schwarzen Löchern beschäftigen und versuchen, ihnen noch das eine oder andere Geheimnis zu entreißen.
Jetzt würde mich interessieren, was ist eigentlich vorher da gewesen? Sind das zuerst die Galaxien und dann kommen die schwarzen Löcher? Oder was, in welchem Ablauf entstehen schwarze Löcher? Oder gibt es überhaupt irgendwie eine Idee, was zuerst da gewesen sein könnte?
Ja, also bei den schwarzen Löchern gibt es auch verschiedene Kategorien. Das, was ich angesprochen habe, das sind die sogenannten stellaren schwarzen Löcher, die Endstadien oder Endprodukte in der Sternentwicklung. Die entstehen eben dadurch, dass ein massereicher Stern ab 10 Sonnenmassen oder noch mehr am Ende seines Lebens in einer gewaltigen Explosion, einer sogenannten Supernova, vergeht. Also das heißt, die äußere Hülle geht nach außen hinweg in Form einer Explosion und der Sternkörper, der übrig ist, der kollabiert immer weiter bis praktisch zu einem Objekt von fast punktförmiger Ausdehnung. Das sind die schwarzen Löcher, die durch die Sternentwicklung oder die durch die Endszenarien in der Entwicklung massereicher Sterne vorhanden sind. Dann gibt es natürlich auch Überlegungen, dass schwarze Löcher schon in ziemlich früher Phase des Universums entstanden sind oder sein könnten, die sogenannten primordialen schwarzen Löcher oder urzeitlichen schwarzen Löcher. Da ist es noch nicht ganz unumstritten, wie die tatsächlich entstanden sein könnten. Man nimmt an, dass es dazu dichte Schwankungen oder dergleichen im Raum gekommen ist und dass so diese urzeitlichen kleinen schwarzen Löcher entstanden sind. Ja, und dann gibt es auch noch die wohlgemerkt auch nicht ganz unbestrittene oder noch nicht bestätigte Theorie oder den Ansatz, dass ganz kleine schwarze Löcher auch im Umkreis unserer Erde oder besser gesagt in unserer Atmosphäre entstehen, nämlich dadurch, dass Partikel der kosmischen Strahlung mit der Erdatmosphäre kollidieren und es dadurch zu oder dabei zur Entstehung von ganz kleinen schwarzen Löchern kommt. Allerdings ist das auch nicht wirklich bestätigt, beziehungsweise weiß man da noch nicht genau Bescheid, welche Szenarien es da tatsächlich geben könnte.
Sie kennen sich ja aus. Es ist so, dass wenn Sie Fragen haben, einfach aufzeigen. Meine Kolleginnen werden, mein Kollege werden da dann auf Sie zukommen. Warten Sie bitte auf das Mikrofon. Wir nehmen nämlich alles auf. Und damit die Frage dann später auch drauf ist, würde ich Sie bitten, dran zu gehen. Hier kommt auch schon die Frage.
Mein Name ist Jauch. Ich habe zwei Fragen. Und zwar aus der Darstellung des Wurmloches konnte man annehmen, dass sozusagen das Universum, Kosmos, gebogen oder gefaltet ist. Ist diese Annahme richtig? Ich könnte mir das ja durch die Gravitation im Prinzip auch vorstellen. Und das Zweite, Sie erwähnten, bei der Entstehung des Schwarzen Loches, dass durch die Kollabierung eines Sternes bis zum Nichts hin, und zugleich nennt man das Singularität, und das schoss mir ein, unser Urknall wird ja auch Singularität. Ist das sozusagen Ende und Anfang? Kann man das so sehen oder ist das falsch aufgefasst? Danke.
Könnte ich vielleicht mal einen Stift haben?
Ja, Moment. Brauchen Sie Zettel oder?
Geht schon, danke. Ja, wie ist die Vorgehensweise?
Wir können,
sammeln wir zuerst Fragen oder soll ich gleich direkt drauf an?
Ich würde sagen, wir jetzt gleich.
Okay, ja, dann. Ja, deswegen wollte ich auch, dass ich mir das notieren kann. Gut, also die Form des Universums hängt von der sogenannten kritischen Dichte ab. Also da gibt es, wenn rein der Theorie nach, gibt es die Möglichkeit, dass das Universum flach ist, dass es eine Kugelform hat oder eine Sattelform. Und da haben sich schon Wissenschaftler und Philosophen im Laufe der Geschichte, im Laufe der Jahrhunderte Gedanken darüber gemacht, was jetzt tatsächlich der Fall ist. Und auch wir haben noch keine Messungen, die wirklich exakt genug sind, um das definitiv sagen zu können. Ich meine, wir haben diese Ansätze und können dann natürlich bestimmte Rückschlüsse ziehen. Allerdings gibt es da noch keine absolute Sicherheit, was jetzt tatsächlich der Fall ist. Zum zweiten Punkt, Urknall und Singularität ist natürlich völlig richtig, was Sie behauptet haben. Schwarze Löcher werden oder schwarze Löcher sind die Endprodukte von Sternentwicklung, die sich zu einer Singularität hinentwickeln. Also man kann bei schwarzen Löchern eher von einem Endknall sprechen als von einem Urknall, weil bei dem Urknall war es ja so, dass zu Beginn die gesamte Materie, oder falls man da überhaupt von Materie in dieser Form sprechen kann, in einer Singularität, in einem Objekt von fast punktförmiger Ausdehnung komprimiert. Und dann ist es eben zu diesem Big Bang, zu dem Urknall gekommen und die Expansion des Universums hat begonnen. Und bei schwarzen Löchern ist das eben genau der umgekehrte Fall. Wir haben hier ein Objekt vorhanden, einen Stern, und der explodiert dann, der Sternkörper kollabiert immer weiter und wird eben zu einem schwarzen Loch und so entwickelt sich dann die Singularität. Also genau das entgegengesetzte Szenario oder genau das Pendant dazu.
Gibt es? Kann es Anfang und Ende sein, gleichzeitig? Perfektum sozusagen. Schwarzes Loch, neues Universum, schwarzes Loch, neues Universum. So
weit meine ich das.
Aus diesem Endpunkt der Singularität eine neue Urknall neu entsteht und wieder weiter.
Naja, das ist in dem, also für unser Universum, nein, weil die schwarzen Löcher sind ja Objekte in unserem Universum, die aus Sternen entstehen, die in unserem Universum vorhanden sind. Und deswegen würde dann gemäß Ihrer Theorie in unserem Universum ein kleines weiteres Universum entstehen und das ist nicht der Fall.
Aber gibt es so etwas wie einen Endpunkt? Also kann das irgendwann mal, was endet? Kann es enden, ein schwarzes Loch? Gibt es so einen Punkt, wo alles zusammenkommt und dann, was passiert dann? Gibt es irgendwelche Aussagen dazu?
Also das heißt, Sie meinen, dass schwarze Löcher auch irgendwann einmal explodieren oder wie auch immer?
Genau, also gibt es irgendwie so, saugen sie immer weiter und weiter an, verdichten sie sich immer weiter und weiter, oder gibt es irgendwo den Punkt, wo es auch hier ein Ende gibt? Oder ist es endlos? Wird es auf ewig weiter komprimiert?
Da hat sich Stephen Hawking um 1974 herum Gedanken darüber gemacht und ist zu dem Phänomen der sogenannten, also nach ihm benannten Hawking-Strahlung gekommen. Er hat nämlich herausgefunden, dass von schwarzen Löchern Teilchenströme ausgehen könnten, durch die die Masse der schwarzen Löcher fortlaufend abnimmt, sodass die schwarzen Löcher, also einfach ausgedrückt, immer kleiner werden. Also das heißt, dass ihre Masse fortlaufend abnimmt. Und das würde dann schlussendlich dazu führen, dass schwarze Löcher im Endeffekt auch vergehen in einer gewaltigen Explosion und somit auch ihr Leben beenden. Wohlgemerkt muss man dazu sagen, dass uns die Hawking-Strahlung noch nicht experimentell nachgewiesen ist. Also das heißt, wir wissen nicht, ob es sie jetzt wirklich gibt. Wir haben Hawkings Theorie, nur und wir warten eben noch auf einen experimentellen Nachweis.
Angenommen, Ihre Beobachtungen decken sich mit den Ereignissen hier auf unserem Planeten. Was hat das mit der Bankenkrise für mögliche Auswirkungen? Also die Banken fallen in sich zusammen als schwarzes Loch und haben im Grunde genommen eine in sich zusammenfallende Materiestrom zur Folge. Wie könnte man das auf einen gemeinsamen Nenner bringen?
Naja, wenn ich hier jetzt tatsächlich das Gedankenspiel weiterentwickeln soll, dann muss ich sagen, dass es absolut nicht gut aussieht, weil wenn Sie jetzt hier einen Crash haben, es kommt zur Entwicklung einer schwarzen Luft, dann betrachten Sie das Umfeld, sämtliche Dinge, die in der Umgebung des schwarzen Lochs sind, werden natürlich von diesem angezogen, weil es ja so eine große Gravitation hat. Also würde das dann in Analogie bedeuten, dass wenn eine Bank zusammenbricht, Effekt des schwarzen Lochs, dass sämtliche andere Banken auch zusammenbrechen und dass das Ganze dann in einer völligen Krise endet, was natürlich nicht zu hoffen ist.
Danke.
Aber eine andere Frage wäre, ist es möglich, ein künstliches schwarzes Loch zu erzeugen, zum Beispiel auf der Erde? Und was würde das auslösen?
Bereiche oder Argumentationen in dem Themenkreis sind sogar durch die Medien gegangen, nämlich im Zusammenhang mit dem LHC, dem neuen Teilchenbeschleuniger am CERN. Da hat es ja auch die Kritik gegeben, dass man tunlichst die neuen Experimente am CERN unterlassen sollte, weil die dermaßen gefährlich seien, dass durch die Kollision von zwei Protonen Minischwarze Löcher erzeugt werden könnten. Und das wäre dann gemäß den Kritikern äußerst gefährlich für die gesamte Erde, weil sich diese Minischwarzen Löcher im Zentrum unserer Erde ansammeln könnten und dann schließlich durch die Gravitation die gesamte Erde verschlingen würden. Das hat dann auch dazu geführt, dass vom CERN aus sogenannte Sicherheitsreporte in Auftrag gegeben worden sind, also so Art Gutachten und Analysen von Fachleuten, was denn wirklich an dieser Kritik dran ist und ob das aus wissenschaftlicher Betrachtungsweise stichhaltig ist. Da ist natürlich herausgekommen, dass am CERN, also dass die Experimente am CERN in dieser Hinsicht äußerst unbedenklich sind. Man muss natürlich dazu sagen, ja, selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, das heißt, wenn die experimentellen Mittel überhaupt ausreichen würden oder man das schaffen würde, auf die Art und Weise am CERN ein schwarzes Loch oder mehrere schwarze Löcher durch die Teilchenkollisionen oder die Kollisionen von den Protonen erzeugen zu können, selbst dann müssten einige weitere Faktoren gelten, dass es tatsächlich dazu kommt, dass diese schwarzen Löcher sich im Mittelpunkt oder im Zentrum der Erde ansammeln. Und da gibt es eine Reihe von Dingen, die dagegen sprechen, dass das tatsächlich passiert. Nämlich vor allem zum einen die Hawking-Strahlung, weil wenn es die Hawking-Strahlung gibt, dann würden diese mini-schwarzen Löcher sofort wieder zerstrahlen. Das heißt, sie würden sich im Bruchteil einer Sekunde wieder auflösen. Und dann hätten sie gar nicht erst einmal die Möglichkeit, in ihrer Lebensdauer bis zum Zentrum der Erde vorzudringen. Und dann gibt es als zweiten Punkt noch die Geschwindigkeit der erzeugten schwarzen Löcher, das heißt der durch die Protonenkollisionen in den Laboratorien erzeugten schwarzen Löcher. denn diese Geschwindigkeit müsste langsam sein, sodass sich die schwarzen Löcher dann tatsächlich im Zentrum ansammeln würden und nicht einfach durch die Erde durchdringen würden. Also einige Parameter wurden da entwickelt, die aus denen hervorgeht, dass die Experimente am CERN wirklich unbedenklich sind.
Bitte. Ja, ich habe gleich drei Fragen, bitte. Und zwar, erstens einmal, wie kann man schwarze Löcher nachweisen, wenn durch keine Kunde mehr davon herausdringt, nicht einmal Licht? Das zweite ist, wie kann Hawking-Strahlung entweichen von diesem schwarzen Loch? Wenn ja das schwarze Loch sozusagen nichts mehr auslässt, wie kann dann trotzdem da Materie entweichen und wie können die da irgendwie verdunsten oder so, wie Hawking voraussagt? Und die dritte Frage ist, was würde passieren, wenn zwei schwarze Löcher kollidieren? Entsteht da einfach ein größeres draus oder geht das dann wieder zurück? Und noch eine Frage, wo ist das näherste der Erde am nähersten stehende schwarze Loch zu finden und wie weit ist das weg?
Gut, ja, zum ersten Punkt, zum Nachweis der schwarzen Löcher. Es gibt einige Indizien oder Kriterien, durch die sich schwarze Löcher verraten, um es mal so auszudrücken. Nämlich erstens als Grundlage, um die schwarzen Löcher herum gibt es eine sogenannte Akkretionsscheibe, die sehen Sie hier. Das ist diese flache Materiestruktur um die schwarzen Löcher herum. Und die kommt eben dadurch zustande, dass sämtliche Objekte, also alles, was es nur irgendwie gibt, aufgrund der Gravitation von dem schwarzen Loch angezogen wird und schlussendlich dann auch ein Großteil der angezogenen Materie in dem schwarzen Loch verschwindet. Und bei der Anziehung, also bei dem Vorgang der Anziehung und der Annäherung der Materie an das schwarze Loch, kommt es zu einer Komprimierung der Materie und zu einer Erhitzung. Und zur Kompensation wird Strahlung ausgesendet, also geht Strahlung von dieser Akkretionsscheibe aus. Und diese Strahlung, hauptsächlich im Röntgenbereich, erreicht nahe am Ereignishorizont ihr Maximum. Und aufgrund der charakteristischen Strahlung können wir, wenn wir sie nachweisen, sagen, aha, ja, das muss ein schwarzes Loch sein, was wir hier vorliegen haben oder was wir hier besser gesagt beobachten. Ja, als zweites signifikantes Kriterium, um schwarze Löcher nachzuweisen, gilt der sogenannte Gravitationslinseneffekt. Das ist rein der Effekt der Lichtablenkung. Nämlich, ich habe Ihnen ja erzählt, dass alles, wirklich alles und deswegen auch Licht von schwarzen Löchern beeinflusst wird. Das heißt, von der Gravitation der schwarzen Löcher. Und stellen Sie sich nun vor, ein schwarzes Loch im Raum und dahinter oder schräg dahinter, wie auch immer, ein Stern, ein paar Sterne, Lichtquellen, was auch immer. Und das Licht von diesem Stern, das zu uns dringt, das muss ja auch oder dringt dann tritt an dem schwarzen Loch vorüber und wird dabei abgelenkt. Und da hat man auch, also da gibt es einige Aufnahmen vom Hubble Space Teleskop zu dieser Lichtablenkung. Da entstehen dann je nach Lage der Lichtquelle entweder Ringe oder Bögen, so einfach Strukturen, die durch den reinen Effekt der Lichtablenkung aufgrund der Gravitation zustande kommen. Und da kann man dann eben auch Rückschlüsse darauf ziehen, dass dieses Objekt, das für die Lichtablenkung verantwortlich ist, ein sehr massereiches Objekt sein muss und dass man daher ein schwarzes Loch beobachtet oder dass es sich bei dem massereichen Objekt, wenn seine Masse groß genug ist, um ein schwarzes Loch handelt. Also das sind so die bedeutendsten Kriterien für den Nachweis schwarzer Löcher. Ja, zur Hawking-Strahlung, wie es dazu kommen kann, dass die Hawking-Strahlung vom schwarzen Loch weggeht, wo doch bekanntermaßen ja nichts aus dem schwarzen Loch wieder herauskommen kann. Zum Phänomen der Hawking-Strahlung ist vorweg zu bemerken, dass das ein hochkomplexes Phänomen ist, das aufgrund gewisser quantenmechanischer Prinzipien zustande kommt. Kurz gesagt, die Vorgänge der Teilchenemissionen beziehungsweise das, was da zum Tragen kommt, ist der Fall, dass rein ein, oder ich kann sie nur noch ganz genau erklären, wir haben ja Zeit, nämlich aufgrund der quantenmechanischen Prinzipien kommt es dazu, dass Paare von virtuellen Teilchen und Antiteilchen praktisch aus dem Nichts entstehen und wieder vergehen. Das kann dadurch passieren, dass sie ohnehin wieder aufeinandertreffen, um sich zu vernichten. Annihilation sagt man dazu. Und auch in der Nähe von schwarzen Löchern oder an schwarzen Löchern kommt es eben dazu, dass so diese Paare von Teilchen und Antiteilchen entstehen. Und dann kann aber bei den schwarzen Löchern das der Fall sein, dass beide Teilchen eine negative Energie haben. Also normalerweise ist es nämlich so, dass ein Partner positive und ein Partner negative Energie hat und dann spricht man auch von Teilchen und Antiteilchen beziehungsweise von virtuellem Teilchen. Und bei schwarzen Löchern können eben beide entstehenden Teilchen aufgrund der gewaltigen Gravitation negative Energie haben. Und dann kommt es dazu, dass ein Partner dieser Teilchen-Antiteilchen-Relation in das schwarze Loch hineinfällt. Also wir haben jetzt den Fall, dass dem schwarzen Loch negative Energie zugeführt wird, weil das Teilchen ja negative Energie hat. Und aufgrund der Äquivalenz von Masse und Energie nach Einstein bedeutet das also, dem schwarzen Loch wird negative Masse zugeführt, das schwarze Loch verliert an Masse. So kommt eben die Einbuße an Masse zustande. Und das, was jetzt den Eindruck der nach außen dringenden Strahlung hervorruft, oder besser gesagt der vom schwarzen Loch weggehenden Strahlung hervorruft, das ist das zweite Teilchen dieser Teilchen-Antiteilchen-Beziehung. Nämlich das kann jetzt entweder auch in das schwarze Loch hineinfallen oder als reales Teilchen nach außen hinwegkommen. Und das ruft nun dann die Hawking-Strahlung hervor.
Also direkt am Ereignishorizont
auch. Ja, am Ereignishorizont oder kurz vor dem Ereignishorizont. Also Hawking hat das sowohl, also beide Szenarien durchgerechnet.
Danke, jetzt ist es mir
klar. Ja gut, das hoffe ich. Wem ist es nicht klar? Wem ist es nicht klar?
Nein, war verständlich. Wir haben noch hier eine Frage. Also wenn man noch zwei.
Ja, die Kollision von schwarzen Löchern.
Zuerst damit.
Da gibt es sogar eine Reihe von Computersimulationen dazu, die hauptsächlich in Amerika, jedenfalls ist dort die Pionierarbeit geleistet worden, weil dort anfangs auch die wirklich großen Supercomputer vorhanden waren. In Illinois war das, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfalls hat man da Simulationen angestellt und das dann auch grafisch veranschaulicht, was passiert, wenn zwei schwarze Löcher aufeinandertreffen und kollidieren. Es kommt dazu, dass die Ereignishorizonte und die schwarzen Löcher dann wirklich miteinander verschmelzen schlussendlich. Und dabei, also bei diesem Vorgang, werden sogenannte Gravitationswellen nach außen gesendet. Die kann man sich vorstellen als Kräuselungen oder Krümmungen in der Raumzeit. Ungefähr so, wie wenn Sie jetzt einen Stein ins Wasser werfen, dann sehen Sie ja auch, dass dort, wo der Stein aufs Wasser auftrifft, so Wellen nach außen hingehen. Und bei den Gravitationswellen ist das eigentlich nichts anderes. Nur, dass diese Wellen eben durch den Raum laufen. Aber da hat man, wie gesagt, schon fundierte Überlegungen dazu angestellt.
Und nachgewiesen noch nie.
Es gibt Detektoren und Forschungsprojekte dazu, wobei da natürlich festzuhalten ist, dass der Nachweis von Gravitationswellen ein äußerst schwieriges Projekt ist, weil die Gravitationswellen würden zu einem wirklich nur derartig geringen oder zu einer absolut geringen Veränderung des Abstands zwischen zwei Objekten führen. Das heißt, wenn da jetzt eine Gravitationswelle daherläuft und das nachzuweisen, das ist wirklich äußerst schwierig, weil die Ortsveränderungen nur dermaßen klein sind, dass man da wirklich absolut sensible Detektoren dazu benötigt.
Aber sehen würde man nichts, keinen Lichtblick.
Nein, nein, sehen würde man das nicht.
Sie hatten, glaube ich, noch eine letzte Frage. Wo ist das nächste?
Genau, ja, das befindet sich im Sternbild Schwan, das nächste schwarze Loch. Wobei man natürlich sagen muss, dass es möglicherweise auch kleinere schwarze Löcher gibt, die wir jetzt noch nicht entdeckt haben, aber reine Spekulationen. Und natürlich das bekannteste schwarze Loch, das ist Sagittarius A-Stern im Zentrum der Milchstraße.
Hier hinten ist eine Frage.
Mich würde interessieren, welche Funktion hat ein schwarzes Loch bei der Galaxienentstehung? Käme es ohne schwarze Löcher überhaupt zu einer Galaxienbildung oder auch zu weiteren Haufenbildungen?
Ja, also schwarze Löcher haben schon eine signifikante Auswirkung auf Vorgänge bezüglich Galaxien, bezüglich von Galaxien, wobei man das auch noch näher erforscht und da auch noch nicht alle Detailaspekte wirklich geklärt sind. Nach dem, was ich Ihnen erklärt habe, müsste es eigentlich einleuchtend erscheinen, dass schwarze Löcher einen gewissen Einflussbereich haben aufgrund ihrer Gravitation, da ja die Gravitation nach dem Gravitationsgesetz mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, gehen die Auswirkungen der schwarzen Löcher auch nur einen bestimmten Bereich weit. Nun ist es allerdings so, dass auch die Sternentwicklung und dynamische Prozesse im Zusammenhang damit auch von in den Galaxien, auch von den schwarzen Löchern beeinflusst werden. Und zwar dadurch, dass die schwarzen Löcher, stellen Sie sich jetzt vor, ein schwarzes Loch im Zentrum einer Galaxie. Und da gibt es natürlich, wie ich erklärt habe, diese Akkretionsscheibe und wohlgemerkt nicht die gesamte Materie, die von dem schwarzen Loch im Rahmen dieser Akkretionsscheibe angezogen wird, verschwindet auch tatsächlich im schwarzen Loch, sondern ein guter Teil der Materie verschwindet gar nicht im schwarzen Loch, sondern wird wegkatapultiert. Und zwar senkrecht zur Akkretionsscheibe. Das sind sogenannte Materiejets, die da ausgebildet werden. Sie sehen es auf diesem Bild hier auch. Also das sind die zwei Strukturen nach oben und nach unten hin. Und diese Materiejets, also aufgrund dieser Materiejets, tritt die Materie eben nach außen und trifft dann oder kollidiert mit dem umgebenden interstellaren Medium, also mit der umgebenden Materie. Und irgendwann, früher oder später, tritt diese Materie wieder zur galaktischen Scheibe, also wenn Sie sich da jetzt eine Spiralgalaxie oder dergleichen vorstellen, dann kommt diese Materie früher oder später wieder zur galaktischen Scheibe in die Außenregionen und bildet dort das Ausgangsmaterial oder das grundlegende Material für weitere oder neue Sternentstehung. Und das sind eben signifikante Auswirkungen, die die schwarzen Löcher auf gesamte Galaxien und Vorgänge der Sternentwicklung in gesamten Galaxien haben. Also haben sie doch auch für größere astronomische oder astrophysikalische Dimensionen Signifikanz und auch große Auswirkungen in Hinsicht der Sternentwicklung. Und man kann eben dadurch auch erklären, wieso bestimmte Sternentwicklungen in bestimmten Regionen erfolgen und natürlich dann, wieso im Zentrum der Galaxis natürlich klarerweise keine.
Moment, wir haben hier eine Frage, dann da und dann kommen wir zu Ihnen.
Ja, ich hätte zwei Fragen, Sie können mich gerade nicht sehen. Die erste Frage wäre, wie muss ich das vorstellen bei so einer Supernova-Explosion, wie schnell entsteht das schwarze Loch? Ist das wirklich ein schlagartiger Vorgang oder entsteht zuerst im Kern ein kleines, das dann sukzessive wächst, bis die gesamte Materie sozusagen verschlungen ist, oder ist das wirklich ein schlagartiger Wechsel der Materie in eine Singularität? Und daran angeknüpft sozusagen wäre die Frage noch, ob da der Raum sozusagen, der ursprünglich den Stern mal gebildet hat, ob der Raum da auch mit reinrutscht sozusagen ins schwarze Loch, oder ist der sozusagen, ist es wirklich nur die Materie, die reingezogen wird? Und die eigentlich zweite Frage wäre für mich noch, dass aus einem schwarzen Loch nichts raus kann, aber dennoch eine Gravitationswirkung da ist, was kann uns das über die Gravitation sagen?
Gut, also zum ersten Punkt, die Entstehung eines schwarzen Lochs aus der Supernova, das kann man sich so vorstellen, es ist ein wirklich fortlaufender Prozess. Wir haben hier einen ganz herkömmlichen, massereichen Stern, der durchläuft sämtliche Brennphasen, wie man sie nennt. In unserer Sonne haben wir die Phase, dass Wasserstoff zu Helium fusioniert wird und dann in weiterer Folge bei unserer Sonne nicht, sondern bei massereicheren Sternen kommt es zu weiteren Brennphasen, wo dann in Form von chemischen Prozessen oder Reaktionen aus bestimmten Elementen neue Elemente gebildet werden. Und das ist dann so eine Art Zwiebelschalenmodell, das sich daraus ergibt, dass nämlich bestimmte Brennphasen in äußere Regionen weiter wandern, wenn der bestimmte Brennstoff im Inneren zur Neige geht. Und Ende ist dann bei Eisen, weil aus der Fusion von Eisen keinerlei Energie mehr gewonnen werden kann. Deswegen bildet sich im Zentrum eines massereichen Sterns gegen Ende seiner Entwicklungsphasen ein Eisen-Nickel-Kern. Und schlussendlich wird dann dieser Eisen-Nickel-Kern oder tritt immer mehr Materie dazu und dann kommt es eben am Ende der Entwicklungsphasen des Sterns zu dieser Supernova. Das heißt, der Eisen-Nickel-Kern kollabiert, die äußere Materie des Sterns trifft auch auf den Kern ein, prallt an diesem dann ab und es bildet sich eine nach außen tretende Schockwelle aus. Das ist dann diese sogenannte Supernova. Also die Materie wird dann wirklich weggeschleudert und das ist ein Prozess, da geht das eine ins andere übrig. Das, was mit dem Sternkörper passiert, also mit dem ursprünglichen Eisen-Nickel-Kern, das ist der Fall, dass der einfach immer weiter in sich zusammenfällt. Und zwar deswegen, weil es nichts gibt, was eine Kraft, eine Gegenwirkung nach außen hin aufbauen kann, dass dem Kollaps ein Gleichgewicht geboten wird. Nämlich keinerlei Elementarteilchen oder dergleichen sind stark genug, um dem Kollaps Einhalt zu gebieten. Also deswegen fällt dann dieser Sternkörper immer weiter und weiter in sich zusammen, unaufhaltsam, und es entwickelt sich die Singularität. Also das ist nicht so, dass da jetzt zu einem Stillstand kommt. Nein, das ist ein fortlaufender Prozess, Supernova-Entwicklung des Schwarzen Lochs, Entstehung der Singularität.
Gibt es da irgendwie so eine Zeit, kann man sagen, so und so viele Jahre, Jahrtausende, oder ich weiß nicht, wie lange dauert so etwas?
Es gibt Zeitskalen, wobei ich zugeben muss, dass mir die genauen Zahlen jetzt auch nicht präsent sind. Ja, bezüglich des Raums, mit dem Raum, also passiert jetzt nichts sonderlich Signifikantes, also dass jetzt der Raum irgendwie in das Schwarze Loch hinein verpackt wird oder in den kollabierenden Kern oder Sternkörper irgendwie hineinkommt. Nein, der Kollaps, der betrifft die Materie, den übrig gebliebenen Sternkörper, der fällt in sich zusammen. Der Raum wird dann nicht irgendwie drinnen verschlungen. Ja, was sagt uns das über die Gravitation? Naja, muss ich sagen, wäre jetzt nichts sonderlich Weltbewegendes oder nichts Erstaunliches. Wir wissen, die Gravitation ist vorhanden. Und bei schwarzen Löchern kommt es eben dazu, dass schwarze Löcher durch die Gravitation charakterisiert sind, ist ihr bedeutendstes Element. Masse, Drehimpuls und Ladung sind die Charakteristika, die schwarze Löcher aufweisen. Und abgesehen davon gibt es eben nur die gewaltige Gravitation, die schwarze Löcher ausmacht. Ansonsten keinerlei weiteren Charakteristika oder sonderlichen Komponenten.
Also die Frage bezieht sich auf, es gibt ja die These, dass sozusagen Gravitonen die Schwerkraft bilden sozusagen. Das heißt, es wäre ja wieder ein Teilchenstrom an sich oder irgendwas in der Art. Und ist es denn so, wenn es Schwerkraft gibt, die aus schwarzen Löchern entweichen kann, können dann Gravitonen Dinge, die andere Teilchen nicht können? Oder ist es wirklich nur Raumkrümmung, die Schwerkraft? Das wäre so der Gedanke.
Naja, Sie stellen mir jetzt die Aufgabe, da die Frage zu lösen, was das Wesen der Gravitation ist und was die Gravitation an sich ist. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit für mich und für die Wissenschaftler von heute auch noch. Und das kann ich Ihnen jetzt natürlich nicht beantworten. Ich meine, ob es die Gravitonen jetzt gibt, oder was die Gravitation wirklich ist, was dahinter steht, ja, das kann ich nicht beantworten. Ich meine, wir wissen, wir haben die Relativitätstheorie, wir haben die Quantentheorie und wir können aus Anwendungen oder aus Berechnungen, aus unseren physikalischen Gesetzmäßigkeiten oder Gleichungen bestimmte Dinge ableiten. Und deswegen haben wir ja auch die Theorie der schwarzen Löcher, dass wir gemäß unseren Theorien jetzt sagen können, es verhält sich so. Natürlich kann es auch sein, dass da jetzt noch bestimmte Fehler vorhanden sind. Es gibt auch Kritiker an der Theorie der schwarzen Löcher, die ich Ihnen jetzt referiert habe, nämlich Leute, die sagen, wir haben hier die Quantenmechanik nicht mit einbezogen und in der modernen Physik ohne Quantentheorie geht das nicht. Das heißt, wir müssen auch auf die schwarzen Löcher die Quantentheorie anwenden oder sie mit einbeziehen. Und da bekommen wir dann nicht die schwarzen Löcher in dieser Form heraus, so wie ich sie Ihnen erklärt habe, sondern da entwickeln sich dann bestimmte andere Objekte, die man mit dem Namen Holosterne oder Gravasterne bezeichnet hat, wo dann gewissermaßen auch in manchen Fällen die Singularität vermieden wird und wo es dann tatsächlich zu einer Ausbildung einer Art Membran kommt. Also genau das Gegenteil, was ich Ihnen referiert habe über den Ereignishorizont, der zwar die Grenze eines schwarzen Lochs ist, aber keine Oberfläche, keine Membran. Und demgemäß ist es natürlich immer möglich, dass an unseren Theorien, die jetzt als communis opinio akzeptiert sind, Änderungen vorzunehmen sind, Weiterentwicklungen, dass sich herausstellen kann und dass bestimmte Elemente einfach so nicht stimmen. Aber was wir haben, mit dem können wir jetzt einmal so gut arbeiten. Und die Wissenschaft ist natürlich ein Prozess der Weiterentwicklung, auch wenn Sie sich, anderes Beispiel, unser Weltbild anschauen. Ja, früher hat man natürlich gedacht, dass die Erde im Mittelpunkt steht und dass sich sämtliche andere Himmelskörper herumbewegen. Und das hat man dann auch abgeleitet mit diversen Epizyklentheorien, um da dann auf ein konsistentes Weltbild zu kommen. Und demgemäß ist es natürlich auch bei sämtlichen anderen Bereichen möglich, dass hier Fehler vorhanden sind, die wir heute absolut nicht absehen können. Und deswegen kann ich dazu im Moment auch gar nichts weiteres sagen, was sich in Zukunft ergeben wird, ob man das Rätsel der Gravitation völlig entschlüsseln wird oder ob man völlig ansteht und sagt, naja, Gravitation, was steht dahinter? Wir können es nicht sagen oder noch nicht sagen.
Vielleicht nur kurz zum Ablauf. Hier ist die erste von Sie und weiter hinten war noch eine Frage. Das heißt, wir fangen mal an.
Ich hätte zur Auflockerung eine Frage, in der es nicht um schwarze Löcher geht, sondern ich habe gehört am Beginn, dass Sie gemeinsam mit Walter Thiering ein Buch geschrieben haben. Jetzt ist Walter Thiering ein bekannter Theoretiker, der am Ende seiner Laufbahn ist. Ich glaube, er ist 80 oder 85 geworden. Sie sind geschätzt 55 Jahre jünger und Philologin, keine Astrophysikerin, soweit ich gehört habe, auch keine Theoretikerin. Jetzt, was hat Walter Thiering bewogen, dass er mit einer Philologin, mit einer jungen Philologin gemeinsam ein Buch schreibt und was hat sie umgekehrt dazu motiviert, dass sie mit Walter Thiering das machen? Weil es ist eher nicht üblich, dass Philologen bei Kosmologie mitwirken, soweit ich weiß.
Ja, da haben Sie natürlich recht. Zu Ihrer Information, ich bin jetzt 23 Jahre alt und nur am Rande bemerkt. Und ja, als sich die Zusammenarbeit mit Walter Thiering entwickelt hat, da bin ich gerade am Anfang meines Studiums gestanden. Und was Walter Thiering dazu bewogen hat, mit mir ein Buch zu schreiben, das war, dass er auf eine Arbeit von mir gestoßen ist, die ich für die Matura als 17-jährige Schülerin verfasst habe, nämlich auch über die schwarzen Löcher. Und diese Arbeit hat, Sie haben es zu Beginn gesagt, einen Preis bekommen von der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft und von der Österreichischen Gesellschaft für Astronomie und Astrophysik. Und im Zuge dessen ist auch ein Exemplar an der Zentralbibliothek für Physik der Universität Wien gelandet. Und da hat Professor Ziering diese Arbeit zufällig gefunden. Naja, ganz zufällig wohl nicht, weil er immer schaut, was gibt es Neues, was sind die Neuzugänge, wie sieht der momentane Stand aus, die Entwicklungen. Und da ist er jedenfalls auf die Arbeit gestoßen und hat sich dann gedacht, ja, die Arbeit gefällt mir und ich würde gern Kontakt mit der Autorin aufnehmen. Und er hat sich dann von der Bibliothekar meine Telefonnummer geben lassen und kurzerhand einfach bei mir daheim angerufen. Sie können diese Geschichte übrigens auch nachlesen in unserem Buch Einstein entformelt in aller Länge. Jedenfalls, es hat sich dann aus dem ersten Telefonat mit Walter Ziering eine Zusammenarbeit entwickelt und ich war da gerade erst im ersten Semester meines Studiums. Ich habe da Latein und Astronomie inskribiert und hatte natürlich und war noch gerade in einer Orientierungsphase, um meine Schwerpunkte zu setzen. Ich wollte mir gewisse Dinge einfach mal anschauen, wie was an der Universität Wien vermittelt wird, wo die Schwerpunkte liegen, womit ich mich mehr identifizieren kann und wo ich dann selbst landen möchte. Und als Walter Ziering bei mir angerufen hat, das war wie aus heiterem Himmel. Und naja, was wird man machen, wenn ein dermaßen renommierter Professor daheim anruft, dann wird man nicht sagen, Dankeschön, nein, das auf keinen Fall. Ich meine, man hat man schon die Gelegenheit, so eine Größe persönlich kennenzulernen. Und das war für mich absolut keine schwierige Entscheidung bei dem Anruf von Professor Ziering. Ja, war klar, ich komme ihn besuchen auf dem Institut und wir diskutieren über die Relativitätstheorie oder über was auch immer. Und dann hat sich eben daraus eine Zusammenarbeit entwickelt und wir haben dann zu dem Thema Einstein entformelt einige Vorträge gehalten und dann habe ich mich einmal an einem Nachmittag oder an einem Abend hingesetzt und auch ein Manuskript verfasst zu dem Vortrag, weil wir ursprünglich das nur auf PowerPoint-Folien hatten. Und dann hat Professor Ziering zu dem Manuskript gemeint, ja, das lässt sich doch immens ausbauen. Und dann haben wir einige Zeit lang immer wieder daran gearbeitet und dann neue Ideen einformuliert und eingebracht. Und dann hat er gemeint, naja, was ich nicht davon halten würde, das bei einem Verlag zu publizieren. Und ich war dann im ersten Moment, ehrlich gesagt, ein bisschen perplex, weil ich nie damit gerechnet hätte, dass zu publizieren. Für mich war das immer so eine Art Hobby und Spaß und Freude. Aber ich habe dann die Idee gleich gut gefunden und dann hat sich schlussendlich daraus unser Buch Einstein entformelt entwickelt.
Ja, ich möchte wieder zurückkehren zu diesen netten Gedankenexperimenten, die Sie eingangs erwähnt haben. Und zwar nicht das schmerzhafte Experiment mit der Spaghettifizierung, sondern das mit den Lichtstrahlen, wo man sich von hinten sieht. Ich möchte das noch ein bisschen erweitern. Zum einen, weil ich es nicht hundertprozentig verstanden habe und vielleicht auch andere noch ein bisschen da hängen. Was passiert, wenn ich mich dem schwarzen Loch nähere? Und ich habe zusätzlich noch einen Spiegel. Ich schaue mir mein Spiegelbild an, das Licht kommt noch von vorne sozusagen, ich sehe auch noch mein Spiegelbild in meinem Spiegel. Und wenn jetzt dieser Moment kommt, wo angeblich ich mich von hinten sehe, was passiert, da ist das Spiegelbild weg oder sehe ich im Spiegel mich auch von hinten? Jeder ist eingeladen, hier mitzudenken.
Naja,
aber von wo kommt das Licht überhaupt noch, dass ich sehe? Ich meine, wenn es wirklich jetzt so gekrümmt ist, dass von hinten kommt, dann müsste ich aber im Spiegel auch mich also von hinten sehen. Und trotzdem, ohne Spiegel auch, wenn ich den Spiegel weggebe. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Also ich sehe im Spiegelbild das Gleiche, als wenn ich den Spiegel weggebe.
Ja, genau. Also Sie haben hier den Effekt, dass Sie auch ohne Spiegel wirklich Ihr eigenes Bild sehen könnten, weil eben das Licht für gewisse Zeit lang in stabiler Bahn um das schwarze Loch herum bestehen bleiben kann.
Wenn ich den
Spiegel
weggebe, sehe ich mich trotzdem noch von hinten.
Ja, Sie haben das hier, eben wenn Sie sich das Bild nochmal anschauen, links die grafische Veranschaulichung dessen, was mit dem Licht passiert. Also es wandert da wirklich herum für eine gewisse Zeit lang.
Ja, das gilt alles, das ist alles ohne Spiegel. Was passiert, wenn ich in dem Augenblick, ich beobachte mich noch so lange es geht im Spiegel, und es kann doch nicht sein, dass ich im Spiegelbild jetzt...
Also mich wundert, dass man überhaupt was sieht.
Eben, woher kommt das Licht? Nein, ich denke mal, da kann man noch arbeiten dran. Ne? Aber
naja, es ist lösen. So, Sie können nicht alles gleichzeitig sehen, weil ja nicht das gesamte Licht abgelenkt wird oder das gesamte Licht auf einen bestimmten Bereich hin gelenkt wird, sondern nur das Licht, das da im Bereich von 1,5 Schwarzschildradien um das schwarze Loch herumgeht, das wird auf diese Art und Weise abgelenkt. Wenn Sie da jetzt oben schauen, den oberen weißen Pfeil im linken Bild, das ist, sind Lichtstrahlen, die in weiterer Entfernung an dem schwarzen Loch vorübergehen, die werden natürlich nicht so herum abgelenkt, sondern die gehen einfach nicht in Kreis. Na, das ist die Lichtablenkung, die jetzt den Effekt des sich selbst von hinten Beobachtens hervorruft, das ist in einem Abstand von 1,5 Schwarzschildradien vom schwarzen Loch. Also Sie haben da jetzt das schwarze Loch und nicht weit vom schwarzen Loch entfernt kommt dieser Effekt zum Tragen. Das heißt, Sie sind schon sehr nah am schwarzen Loch dran. Dann bei dem bestimmten Bereich dieser Photonensphäre kommt dieser bizarre Effekt zum Tragen und dann relativ bald würden Sie im schwarzen Loch drinnen verschwinden.
Ja, wird es jetzt vorher finster im Spiegel? Oder sehe ich im Spiegel das gleiche? Aber ich glaube, wir werden
es jetzt nicht irgendwie darum, er hat einen Spiegel, schaut sich an und sieht hinter sich selbst. Und was würde man im Spiegel sehen? Würde er sich von vorne sehen oder von hinten?
Ich denke mal, fürs nächste Buch wäre das ein interessantes Thema.
Ja, absolut. Naja, es kommt dann nur dieser Effekt der Lichtablenkung zu tragen. Ich meine, nicht, dass Sie jetzt alles auf einmal oder nicht sehen. Nein, absolut nicht.
Vielleicht da hinten war noch eine Frage.
Ich habe noch zwei andere Fragen. Zum einen wollte ich Sie bitten, können Sie erklären, was ein weißes Loch ist? Und diese Akkretionsscheibe, wie kann man sich das vorstellen, dass die entstehen soll? Ist das Materie und Strahlung, die zwar angezogen wird, aber am schwarzen Loch vorbeischrammt und dann aber beschleunigt wird? Und weshalb bildet die dann so eine Spiralform?
Gut, also zum ersten Punkt. Weiße Löcher sind rein hypothetische Gegenstücke zu schwarzen Löchern. Und weiße Löcher sind Objekte, aus denen der Theorie nach nur Materie nach außen dringen kann, aber nichts hineinfallen kann. Und dann hat es auch die Gedankenspielerei oder den Ansatz gegeben, dass möglicherweise weiße Löcher nur für ganz, ganz kurze Zeit lang bestehen bleiben, weil die Materie wieder in sie zurückfällt und deswegen dann aus den weißen Löchern gleich schwarze Löcher werden. Allerdings ist das alles rein hypothetisch und auch spekulativ, weil, wie ich ja angedeutet habe, dass es weiße Löcher gibt, dafür haben wir keinerlei Bestätigungen. Das war auch von mir als reine Hypothese dazu gedacht, um zu veranschaulichen, was jetzt die Möglichkeiten der Theorie nach wären, wenn man vorhat oder vorhätte, durch ein schwarzes Loch oder durch eine Verbindung von einem schwarzen Loch und einem weißen Loch oder zwischen zwei schwarzen Löchern hindurchzureisen. Also das steht jetzt auf keinerlei fundierter Beobachtungsbasis, im Gegenteil. Das ist reine Hypothese. Gut, und die Akkretionsscheibe, das muss man sich so vorstellen, dass einfach nur die Gravitation des schwarzen Lochs für die Entstehung der Akkretionsscheibe verantwortlich ist. Also Sie haben ja, wie ich schon mehrmals gesagt habe, den Effekt, dass wirklich alles von schwarzen Löchern aufgrund der großen Gravitation angezogen wird. Und deswegen auch sämtliche Materie, Gas, was auch immer, im Umkreis des schwarzen Lochs. Und das ist das Material, aus dem sich die Akkretionsscheibe zusammensetzt. Das hier, was Sie da sehen, das ist eine etwas spektakuläre, künstlerische Veranschaulichung von einem schwarzen Loch mit einem Begleitstern. Und von dem Begleitstern wird eben Materie abgezogen, also das heißt, das Schwarze Loch zieht die Materie von dem Begleitstern an und die sammelt sich dann in dieser Akkretionsscheibe an, in der flachen Struktur um das Schwarze Loch und kommt immer näher an das Schwarze Loch heran, erhitzt sich dabei, wo es dann auch im Zuge dessen zur Kompensation, zur Aussendung der Strahlung kommt, die ich schon bei der Erklärung des Nachweises der schwarzen Löcher erwähnt habe. Und jedenfalls ist es so, dass nicht die gesamte Materie der Akkretionsscheibe im Schwarzen Loch verschlungen wird oder in das Schwarze Loch hineintritt, sondern ein gewisser Teil, der wird eben noch außerhalb des Schwarzen Lochs nach außen katapultiert. Das sind dann eben diese Strukturen, die ich auch schon erklärt habe, die Materiejets. Und naja, wie kommen die zustande? Durch bestimmte Prozesse, dynamische Prozesse, bei denen vor allem auch Magnetfelder eine große Rolle spielen. Aber das Zustandekommen der Materiejets und sämtliche Akkretionsprozesse, die werden auch gegenwärtig noch ziemlich intensiv erforscht, um das genau nachzuweisen oder genau festzustellen, wie sich das jetzt im Endeffekt wirklich in allen Details verhält, dass solche Materiejets zustande kommen.
Es ist so, die meisten Darstellungen zeigen ja eher einen Trichter als ein Loch. Ist es so, dass man, wenn jetzt diese Scheibe wäre, es wird in beiden Richtungen geben, das heißt, von beiden Seiten wird es eigentlich angezogen oder von jeder Seite. Ist es eine Kugel eigentlich? Also ist das schwarze Loch eigentlich eine Kugelform?
Ja, also das schwarze Loch selbst, das schließt sich unseren Beobachtungen nach außen hin ab. Deswegen sagen wir, ja, schwarzes Loch, ein Nichts im Kosmos praktisch, das begrenzt ist durch den Ereignishorizont. In den Ereignishorizont, ins Innere des schwarzen Lochs, da können wir nicht hineinsehen, weil eben kein Licht davon nach außen bringen kann. Und deswegen, ja, wohin die Singularität führt oder was im Einzelnen jetzt wirklich die Singularität ist, das können wir nicht sagen.
Wir haben jetzt hier eine Frage und hier vorne.
Aus der populärwissenschaftlichen Literatur, aber es klang auch hier fallweise durch, dass es einerseits die Relativitätstheorie gibt, andererseits die Quantentheorie und dass da die Übereinstimmung zu einer gesamten Welttheorie, das macht auch Probleme. Inwieweit da jetzt die bisherige Unerklärlichkeit der Gravitation mit hineinfällt, das habe ich nicht so richtig begriffen, aber vielleicht ist das auch ein Punkt. Aber andererseits bei dem Large Hadron Collider in der Schweiz soll ja dieses Higgs-Boson gefunden werden. Und da hört man auch dazu, das sei, wenn das gefunden wird, der letzte Beweis für den Aufbau der Materie. Hängt das mit den beiden Theorien, mit der Welttheorie zusammen oder ist das ein separates Forschungsprojekt? Danke.
Naja, das Higgs-Teilchen könnte uns oder wird uns, wenn es entdeckt wird, schon großen Aufschluss geben, wobei es jetzt nicht in Zusammenhang steht mit der Relativitätstheorie oder mit der Quantentheorie oder mit Vereinheitlichung der beiden Theorien.
Können Sie erklären, also, was das Higgs-Teilchen ist, weil mir ist das völlig unbekannt.
Ja, das ist ein noch nicht nachgewiesenes Elementarteilchen. Genau, ja, das ist es. Und wir wissen nicht, also wir warten auf einen experimentellen Nachweis oder erhoffen uns dieses Higgs-Teilchen mit den Experimenten am CERN mit dem neuen LHC nachweisen zu können. Und aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, im Zusammenhang mit der Relativitätstheorie oder der Quantentheorie und der Vereinheitlichung der beiden Theorien steht das Higgs-Teilchen nicht. Also Sie haben hier wirklich bei den Bemühungen, das Higgs-Teilchen nachzuweisen, die experimentelle Physik. Und auf der anderen Seite mit Vereinheitlichung der Relativitätstheorie und der Quantentheorie bei einer Theory of Everything oder Grand Unified Theory, also einer Theorie, die alles, die gesamten physikalischen Phänomene in unserem Kosmos erklärt, da haben sie die theoretische Physik, also einen anderen Bereich.
In welcher Lage sind wir, wenn dieses Higgs-Teilchen nicht gefunden wird?
Gibt es uns nicht.
Naja, das kann ich nicht absehen. Ich meine, was dann passieren wird, kann ich nicht absehen.
Bitte. Naja, ich habe noch eine Frage zur Akkretionsscheibe. Da spielt doch der Drehimpuls eine ganz wichtige Rolle. Es kann ja nie Materie direkt radial ins schwarze Loch hineinfallen, denn jegliche Materie hat einen Drehimpuls mit sich. Und dieser Drehimpuls muss sozusagen erst in der Akkretionsscheibe aufgerieben, aufgebraucht werden. Erst dann kann die Materie ins schwarze Loch hineinfallen. Und das ist ja, glaube ich, auch eine große Ursache für diese enorme Energieemission aus der Akkretionsscheibe heraus. Stimmt, das ist da der Drehimpuls eine wichtige
Ursache. Ja, ja, natürlich ist auch der Drehimpuls da eine bedeutende Komponente.
Okay.
Hier hinten, dann später noch.
Was passiert mit der ganzen Energie, die im schwarzen Loch drinnen ist?
Wie soll ich die Frage verstehen, dass die Energie... Naja, das schwarze Loch so an sich, das bleibt in dieser Hinsicht, in dieser Form bestehen, wenn es so entstanden ist. Was in der Entwicklung des schwarzen Lochs dann vonstatten gehen kann, das ist das, was ich Ihnen ohnehin schon erklärt habe, nämlich der Effekt der Hawking-Strahlung, dass dann in dem Sinne, dass dem schwarzen Loch negative Energie zugeführt wird, mit diesem einen Teilchen aus der Teilchen-Antiteilchen-Beziehung, dann die negative Energie, wie gesagt, zugeführt wird und die Masse des schwarzen Lochs sinkt. Und dann schlussendlich das schwarze Loch am Ende in einer gewaltigen Explosion vergehen kann oder wird.
Na, aber Sie haben ja zwei Effekte. Sie haben ja die negative Masse, die rausgeht, aber andererseits, wenn Sie sich diese Scheibe anschauen, wird ständig Energie zugeführt oder Energie in Form von Teilchen, Energie in Form von Strahlung und so weiter. Die Strahlung entweicht ja nicht. Das kommt ja alles da rein. Sie haben ja selber in Ihrem Vortrag auch vorhin gesagt, nicht, Sie nähern sich einer Scheibe aus Licht. Nicht? Was passiert mit dem ganzen Licht, das, was da drinnen ist?
Naja, es wird sowohl Licht als auch Materie von dem schwarzen Loch angezogen. Und natürlich verschwindet dann ein guter Teil davon in dem schwarzen Loch drinnen. Und wir haben das, was ich Ihnen erklärt habe, zur Massenabnahme der schwarzen Löcher und schlussendlich dann dem Ende der schwarzen Löcher, das sind Berechnungen von Stephen Hawking und die stehen natürlich auf einer komplexen, fundierten Basis. Und man kann natürlich in unserem momentanen Stadium, in unserem momentanen Wissensstand nicht sagen, ob die Hawking-Strahlung in der Form tatsächlich so bei den schwarzen Löchern existiert, dass es dann im Endeffekt wirklich zu einem derartigen Szenario und zu einem derartigen Ende der schwarzen Löcher kommt. Also warten wir da auch oder hoffen wir, dass wir uns durch auch Beobachtungen oder Nachweise da mehr Aufschluss geben können.
Ich glaube, es war noch nicht ganz geklärt. Könnten Sie noch mal kurz das Mikro zurückgeben? Ich komme sofort wieder zu Ihnen.
Wenn Sie sagen, dass die Energie da drinnen verschwindet, nicht? Energie kann nicht verschwinden, das muss ja irgendeinen Effekt hervorrufen. Die Energie, die da reingeht, die muss ja mit den Teilchen irgendwie wechselwirken oder wird das Loch, ich stelle mir vor, es wird vielleicht aufgebläht oder sonst irgendein Effekt muss ja da drinnen sein oder wird die Energie selber zu Masse komprimiert oder wie stellt man sich das heute vor?
Nein, die schwarzen Löcher, die sind im Prinzip nur durch Masse, Drehimpuls und Ladung charakterisiert. Und sonderliche Wechselwirkungen mit irgendwas kann es da jetzt konkret gar nicht geben. Ich meine, das, was der Fall ist, ist, dass diese Materie, die in dem schwarzen Loch verschwindet, der Singularität zugeführt wird. Nur stößt man da auch wieder auf große Schwierigkeiten, weil in welcher Form, Materie in der Form, wird es nicht sein, weil woraus die Singularität besteht oder was die Singularität ist, wie sie sich zusammensetzt, das wissen wir auch nicht, weil durch die Komprimierung Materie in dieser Form, in der herkömmlichen Form, kann es nicht sein. Aber wir können natürlich nicht in die schwarzen Löcher so einfach hineinsehen und deswegen können wir auch nicht sagen, was die Singularität ist, was aus dieser Materie wird, wie sich die in was auch immer umwandelt.
Aber das Einsteinsche Äquivalität, dieses
Gesetz, Äquivalenzprinzip,
gilt natürlich dann dort schon auch noch, weil Masse ist gleich Energie.
Natürlich, das ist ja auch der Effekt, wo ich Ihnen gesagt habe, wie die Hawking-Strahlung zustande kommt. Das sind eben unsere theoretischen Konzepte, die wir haben, und gemäß denen verläuft die Entwicklung von schwarzen Löchern eben auf diese Art und Weise.
So, ich würde jetzt vorschlagen, wir nehmen noch zwei Fragen, vielleicht hintereinander, wenn Sie mitschreiben. Und dann.
Eine ergänzende Frage noch. Die schwarzen Löcher kennen wir also jetzt eigentlich schon relativ gut. Wir kennen aber nicht, was dunkle Materie und dunkle Energie ist. Könnte man im weitesten Sinne sagen, dass ein schwarzes Loch eine Sonderform der dunklen Energie ist?
Und vielleicht die zweite Frage gleich anschließen.
Ja, meine Frage wäre noch, wir haben jetzt ja einiges gehört, dass eben schwarze Löcher bis jetzt eigentlich nur experimentelle Physik ist, theoretische Physik ist. Die eigentliche Frage von mir wäre eben, gibt es Überlegungen, dass man sagt, ja, könnte, ist es möglich, das experimentell, sag jetzt mal, ein kleines schwarzes Loch stabil zu erzeugen und dass man das dann wirklich sicher erforschen kann? Also wie viel Energie ist dazu notwendig? Sicherheitsmaßnahmen, also gibt es da wirklich Überlegungen dazu in diese Richtung?
Gut, also zur ersten Frage, schwarze Löcher als Sonderform einer dunklen oder von dunkler Energie, nein. Was dunkle Energie ist oder ob es sie überhaupt gibt, da scheiden sich die Geister, aber schwarze Löcher, nein. Nein, das passt nicht ins Konzept. Ja, und dunkle Materie steht eigentlich auch in keinem konkreten Zusammenhang mit den schwarzen Löchern. Gut, und schwarze Löcher sind nur theoretische Physik, ist in der Hinsicht keine korrekte Aussage, weil ich habe Ihnen ja erzählt, die bestimmten Kriterien, anhand denen man schwarze Löcher nachweisen kann. Also, so viel wir wissen, gibt es schwarze Löcher in dieser Form in unserem Kosmos tatsächlich auch. Das, was der Fall ist, ist, dass wir die schwarzen Löcher nicht direkt beobachten können. Aber indirekt können wir schon Schlussfolgerungen ziehen und auch Nachweise machen, dass es schwarze Löcher in unserem Kosmos geben muss. Das heißt also nicht nur reine theoretische Physik. Und experimentelle Erzeugungen von schwarzen Löchern im Labor, dazu gibt es durchaus schon fundierte Überlegungen, nämlich, auf die sind wir auch heute schon zu sprechen gekommen, das sind die Überlegungen, die im Zusammenhang mit dem LHC am CERN angestellt worden sind. Nämlich, das Konzept ist das, dass man zwei Protonen aufeinander schießt und da eine Komprimierung erreichen möchte, die hoch genug ist, um ein kleines schwarzes Loch erzeugen zu können. Allerdings reichen unsere momentanen Mittel soweit einmal nicht aus, dass wir das tatsächlich zusammenbringen würden. Das sind auch noch eine Reihe anderer Faktoren, die eine Rolle dabei spielen oder spielen könnten. Aber experimentelle Erzeugungen, ja, natürlich am CERN wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und wenn es die Hawking-Strahlung gibt, dann wäre eine stabile Erzeugung dieser schwarzen Löcher ja natürlich unmöglich, weil dann würden sie in Bruchteil einer Sekunde wieder zerstrahlen aufgrund der Hawking-Strahlung und dann hätte man da nicht wirklich viel Zeit, um weitere Beobachtungen vorzunehmen.
So, schwarze Löcher, ein spannendes Thema, das irgendwie vor allen Dingen unzählig viele Fragen aufhört. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, das war sehr spannend heute Abend. Vielleicht ein kurzer Applaus für. Und da heute ja ein besonderer